ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, vor allem aber mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis mit einer guten Nachricht. Die kam diese Woche mal wieder aus den USA. Den Klimawandel gibt's nicht mehr. Ja, er wurde abgeschafft von einem renommierten Klimaforscher namens... Moment, hier steht's doch irgendwo. Ah ja, Donald J. Trump. Endlich haben wir es schwarz auf weiß. Treibhausgase wie CO2 gefährden unsere Gesundheit nicht, sagt die US-Regierung. Und das Problem daran ist, die haben gar nicht mal so Unrecht. Denn CO2 ist für Menschen eigentlich ungiftig. Ja, das wurde dann quasi nur als Vehikel benutzt, um den Klimaschutz in den USA voranzubringen. Da hat man halt gesagt, also das ist gesundheitsschädlich und deswegen können wir jetzt endlich Klimaschutz machen. Und das wird jetzt aufgehoben, weil das Problem ist natürlich, dass CO2 die Wärmeabstrahlung von der Erde absorbiert und die Atmosphäre aufheizt. Fürs Klima ist CO2 also schlimm, für uns Menschen im Prinzip nicht. Also das ist das große Dilemma in dieser ganzen Diskussion. Bevor Sie sich jetzt in die Garage legen und aus Wellnessgründen Dieselabgase inhalieren, denken Sie lieber nochmal drüber nach, machen Sie das nicht. Wir reden gleich mal drüber, wie die Norweger heute bereits an einer Welt nach der Klimaapokalypse arbeiten. Und das Ganze um kurz nach 9:30. Bis dahin aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch namens Guter Schlaf, die eigenen Schlaf- und Lebensgewohnheiten verstehen und bewusst verändern. Heather Double Smith hat es geschrieben, erschienen im Dorling Kindersley Verlag. Ja, im Buchhandel würde sie das 16,95 € kosten. Es geht um genau das, gut schlafen kann jeder, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Und dieses Buch behauptet, das kann es Ihnen erklären. Melanie, von wo aus rufst du an?
Aus Babelsberg.
Aus Babelsberg. Sieh mal, können wir uns sehen hier? Warte mal, geh mal ans Fenster eben. Mal gucken, ob du... Du bist auch am Fenster, oder?
Ja, ich müsste mich weit raushängen.
Ja, ruf mal, was? Ach, ruf mal Stefan, ob ich dich höre.
Stefan!
Ja, ich hab's gehört. Hat funktioniert. Ja, also so weit weg kann das nicht sein. Ist es nicht schön bei uns heute Morgen, so früh,
ja,
so eingeschneit? Sieht gut aus.
Ne?
Andererseits denke ich natürlich, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Das dauert schon ein bisschen lange mit dem Winter. Mir ehrlich gesagt geht es so, mir würde es reichen, wenn es Heiligabend richtig schneit und ab dann nur noch Sonnenschein den ganzen Winter.
Och, ich habe auch die Winterferien so genossen, ehrlich gesagt.
War's
auch mit
gut.
Dem Glatteis war alles okay.
Melanie, du weißt, du hast es ja mal am schwersten, weil du musst 3 Fragen überstehen. Erst nach der 3. Frage gibt es den Buchpreis.
Das ist mein Bestes.
Okay,
ja.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Auch Hunde können spielsüchtig sein. Nicht einmal oder zweimal, sondern am liebsten unendlich oft sollen Herrchen oder Frauchen den Ball im Park wegwerfen, damit der treue Begleiter losflitzen und das Spielzeug zurückbringen kann. Ausruhen kommt nicht in Frage. Wenn doch einmal eine Pause eingelegt wird, werden manche Hunde unruhig, gestresst und fangen an zu winseln. Ein Verhalten, das an spielsüchtige Menschen erinnert. Aber wie ähnlich ist dieses Verhalten wirklich? Forschende aus der Schweiz und Österreich haben dafür 105 besonders spielwillige Hunde untersucht. Das Ergebnis? Auch Hunde können spielsüchtig sein.
Ja, kann ich mir definitiv vorstellen, dass gewisse Glückshormone ausgeschüttet werden, die ja so ein Belohnungssystem abgefahren werden bei einem Hund auch.
Stimmt auch. Ich bin ja immer vorsichtig bei diesen Vergleichen, wenn man das Verhalten von Tieren vergleicht mit dem Verhalten von Menschen und dann psychologisiert. Ja, aber in diesem Fall scheint es so zu sein, dass Hunde ähnlich wie Menschen ein Suchtverhalten gegenüber Spielzeug zeigen. Unter den Tieren übrigens bisher die einzigen, bei denen das spontan auftritt, ohne dass man es ihnen beibringen muss. Interessant. Frage Nummer 2 kommt hier.
Das Fußballfieber ist am Spieltag am niedrigsten. Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff eines Fußballspiels. Und die Anspannung? Sie sinkt. Denn das Fußballfieber bei Fans ist am Spieltag selbst am niedrigsten. Das hat ein Forschungsteam der Universität Bielefeld untersucht. Untersuchungsobjekt war das Pokalfinale von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart am 24. Mai 2025. Die Forschenden haben die Herzfrequenz und das Stressniveau der Arminia-Fans mit Smartwatches gemessen. Mit überraschendem Ergebnis. Sowohl bei Fans im Stadion als auch zu Hause vor dem Bildschirm erreichte das Fußballfieber zum Spielbeginn seinen Tiefststand. Die Anspannung löste sich.
Schwierig. Mit Fußball kenne ich mich nicht so aus, mit den Fans auch eher weniger. Aber ich kann mir vorstellen, ich würde jetzt einfach...
Wir können es ja mal vergleichen mit so anderen Situationen. Also ja? Bist du Fan von irgendeinem besonderen Popstar, Taylor Swift oder sowas?
Nee,
wo man so drauf hinfiebert und sagt, da möchte ich unbedingt hin oder irgendwas, Musical oder... Mhm. Besuchen der Radio 1 Redaktion oder sowas und dann...
Das würde mich schon eher aufregen, aber...
Und dann überleg dir, wie es dir ginge. Also geht es dir irgendwie so die Tage davor, bist du super, super, super aufgeregt und an dem Tag bist du eher ruhig oder ist es umgekehrt? Das ist so die Frage.
Eigentlich wäre ich dann aufgeregter.
Meinst du, das geht den Fußballfans auch so?
Ja, kann es schon sein, dass sie sich mehr auf das Spiel fokussieren und mehr auf die Taktik...
wir sagen, das Fußballfieber ist am Spieltag am niedrigsten.
Okay, ich sag, das stimmt nicht.
Melanie.
Doch, das stimmt.
Was?
Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht.
Wollen wir mal eine Münze werfen? Willst du die werfen oder soll ich das?
Das stimmt nicht. Okay.
Du sagst, es stimmt nicht.
Es stimmt nicht.
Und damit hast du recht.
Das
war eine knappe Nummer. Ja, bei Fußballfans ist der Stresslevel am Spieltag, und ich sage jetzt mal in Klammern, natürlich am höchsten. Den Höhepunkt erreicht es beim Spielanpfiff. Dann geht die Pumpe wirklich ganz doll. Dabei ist bei Fans, die das Spiel im Olympiastadion anschauen, das Niveau 23% höher im Vergleich zu Fans, die von anderen Orten zuschauen. Und wer Alkohol trinkt, der hat dann nochmal 5% mehr Spannung. Hier kommt schon die letzte Frage.
Auch Bonobo-Affen haben Fantasie. Mit Stöcken Schwertkämpfe auszutragen oder eine Teegesellschaft mit Teddybären zu halten, zeugt von der Vorstellungskraft vieler Kinder. Forschende der Johns Hopkins Universität in den USA haben das imaginäre Spielen nun auch mit einem Bonobo-Affen getestet. Der Versuch zeigt, dass der Bonobo das Konzept imaginärer Objekte versteht. Bei dem Versuch haben die Forschenden so getan, als würden sie dem Affen Saft und Weintrauben geben. Die Reaktion des Bonobos zeigt, er kann sich das Essen vorstellen und hat dem gespielten Geschehen gut folgen können.
Es senkt sich eine bleierne Stille über Potsdam-Babelsberg, das sowieso gerade weiß eingezuckert ist. Und wir hören Melanie beim Denken zu und es macht ja. Klick,
Klick. Ich denke, Affen sind uns sehr ähnlich. Also natürlich sehr, sehr ähnlich, denn Bonobo am meisten, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das stimmt.
Ja, Melanie, du glaubst, das stimmt und da hast du wieder recht. Ja, auch Menschenaffen verfügen über Vorstellungskraft. In diesem Versuch hat der Affe zum Beispiel verstanden, dass der imaginäre Saft aus einer Karaffe in ein Glas gegossen worden ist. Und er hat gleichzeitig gewusst, dass dieser Saft nicht echt ist. Also, warum sollten die so viel dümmer sein als wir? Wir sind ja oft auch nicht schlauer als Affen. Melanie, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Das heißt, guter Schlaf, die eigenen Schlaf- und Lebensgewohnheiten verstehen und bewusst verändern. Geschrieben hat es Heather Double Smith, die behauptet, mit ihrem Buch kann sie jedem, der schlecht schläft, das gute Schlafen beibringen. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Erschienen ist das Buch im Dorling Kindersley Verlag, 16,95 € im Buchhandel für 224 Seiten. Es sei denn, du setzt es jetzt aufs Spiel, denn ich mache dir noch ein Angebot. Und zwar, Moment, hier ist gerade die Reihenfolge verkehrt, da muss ich mal irgendwie eingreifen. Kleinen Augenblick, bin gleich da bei dir. Das Angebot kommt hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Na, du kannst aufhören, jetzt schicken wir dir das Buch oder nimmst du noch eine Frage, dann hast du am Ende beides gewonnen, Buch und Abo, oder beides verloren?
Nee, ich mach natürlich weiter.
Du machst weiter.
Menschen werden ohne Rhythmussinn geboren. Haben wir den Rhythmus im Blut? Das hat ein internationales Forscherteam untersucht. Dazu hat das Team 49 Neugeborenen Klavierkompositionen von Bach vorgespielt und mit Elektroden im Gehirn gemessen, wie die Babys auf den Rhythmus reagierten. Für einen Vergleich haben die Forschenden Musikstücke genutzt, bei denen sie Rhythmus und Melodie verändert hatten. Das Ergebnis? Die Babys reagierten nicht überrascht auf die Veränderungen. Das heißt, Sie bemerkten keine Unstimmigkeiten. Die Forschenden schließen daraus, der Rhythmussinn wird erst im Laufe des Lebens erlernt.
Also was ich mir vorstellen kann, dass so ein kleiner Mensch sehr melodienaffin ist, mit Rhythmus bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde sagen, auch das ist, das haben wir schon.
Also du sagst, das ist falsch. Du sagst, genau. Menschen werden mit Rhythmus hingeboren.
Das glaube ich ja.
Melanie, du hast wieder recht. Also ich muss jetzt aber auch mal sagen, liebe Forscher, ja, wer klemmt denn Neugeborenen Elektroden an den Kopf, um zu messen, wie Babys auf den Rhythmus von Klavierkompositionen von Bach reagieren? Was ist das für eine Forschung? Was für Eltern sagen, da mache ich gerne mit, damit mein Neugeborenes der Forschung hilft. Aber immerhin, trotzdem Dankeschön, jetzt wissen wir Bescheid. Der Rhythmussinn ist angeboren. Selbst 2 Tage alte Babys haben schon musikalische Erwartungen basierend auf dem Rhythmus. Sie wissen also, dass nach 1, 2, 3, vermutlich die 4 kommt. Wenn die Musik abweicht davon, überrascht das die Kinder. Das lässt sich irgendwie messen. Und man weiß auch schon, ab der 35. Schwangerschaftswoche beginnen Föten auf Musik mit Veränderungen im Herzschlag und in den Körperbewegungen zu reagieren. Aber einen Sinn für Melodie, den haben die Babys noch nicht. Melanie, herzlichen Glückwunsch. Hat gut geklappt, super. Ne? Ja, sollen wir dir das hier per Boten vorbeischicken in Babelsberg?
Ja, ich komme rum heute.
Das finde ich gut. Also danke fürs Mitspielen und du weißt, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Danke dir, Stefan.
Schönes Wochenende.
Ebenso.
Tschüss, tschüss. Norwegen ist aus vielerlei Gründen gerade mega en vogue. Die Norweger sind Spitze in Sachen Medaillen holen bei Olympia. Sie sind Spitze auch im Kunststück, einen Preis, den das Land Norwegen noch nie vergeben hat, auch an Donald Trump nicht zu vergeben. Komischerweise steht aber kurz danach kein Land stärker im Fokus der Epstein-Files, als sie ahnen es, Norwegen, ja. Und jetzt wird Norwegen auch noch zum Retter der mediterranen Küche, weil die Samen von Olivenpflanzen in diesem Monat in ein Bunkerarchiv einziehen werden in Norwegen. Und das lassen wir uns mal erklären vom Geowissenschaftler Dr. Stefan Schmitz, dem Exekutivdirektor des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt in Bonn. Herr Schmitz, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Bonn.
Sie betreiben diesen Bunker, ne? Ist das richtig so?
Ja, wir gemeinsam mit der norwegischen Regierung und einem genetischen Forschungsinstitut der nordischen Länder betreiben wir diesen Saatgutbunker seit knapp 20 Jahren auf Spitzbergen. Das ist richtig.
Was ist das für ein Bunker auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen? Und warum hat Trump noch nicht gesagt, den braucht er aus Gründen der nationalen Sicherheit?
Ja. Also das ist eines, müssen sich vorstellen, wie ein Tunnel tief in den Berg hineingetrieben, 150 Meter tief durch einen Gang ist das gebohrt worden und dann öffnen sich im Innern des Bergs dann eine große Halle mit 3 Kammern und in diesen Kammern, die auf minus 18 Grad gekühlt sind, ist Platz für 4,5 Millionen Saatgutproben auf der Welt. Ja, zu Ihrer Frage, nationale Sicherheit. Bislang waren die USA einer unserer großen Unterstützer dieses Saatgutresorts und eben auch ihn eben möglich nutzbar zu machen. Und wir sind gerade dabei, die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, dass dieser Bunker zum Nutzen der gesamten Menschheit ist und daher auch in der jetzigen Form so als internationales Erbe der Menschheit bewahrt werden soll.
6.500 Pflanzenarten aus aller Welt lagern bei Ihnen. Aber es ist nicht der einzige Bunker dieser Art, ne? Habe ich gelernt?
Der einzige, der diese globale Bedeutung hat und der diese globale Bedeutung wirklich als Sicherheitslager hat, da liegen nur Sicherungskopien, nur Duplikate von Saatgut, von Hunderten von verschiedenen Saatgutbanken, die es überall auf der Welt gibt.
Ah, okay, verstehe. Ja. Und was für ein Szenario stellen Sie sich denn vor, in dem dieser Bunker einmal gebraucht werden könnte?
Ja, es ist oft davon die Rede, dass dieser Bunker erst seine Bedeutung hat nach einem großen Weltuntergang. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt jeden Tag auf der Welt kleine Weltuntergänge. Ein prominentes Beispiel war der syrische Bürgerkrieg. In Aleppo in Syrien gab es eine große Genbank mit einem genetischen und einem landwirtschaftlichen Forschungsinstitut für Landwirtschaft in Trockenräumen der Erde. Diese Saatgutbank dort in Aleppo hatte über 100.000 verschiedene Saatgutproben von den verschiedensten Kulturpflanzen, von Gerste, Linsen, Bohnen, Weizen und so weiter. Dieses Forschungsinstitut wurde im syrischen Bürgerkrieg komplett zerstört. Glücklicherweise hatte man vor Ausbruch des Bürgerkriegs die gesamten Sammlungen dupliziert, ja, also sozusagen aufs Feld ausgebracht und die neuen Saatkörner gesammelt, getrocknet und nach Spitzbergen gestickt, sodass nach dem syrischen Bürgerkrieg dann die Proben, praktisch die Duplikate, wieder zurückgeholt werden konnte zur Fortsetzung der Züchtungs- und Forschungsarbeiten an neuen Standorten. Das heißt, dieser Saatgutbunker, den brauchen wir auch heute, weil es genau diese Art von Katastrophen überall gibt. Sei es im Jemen, sei es im Sudan, wo wir überall helfen. Mhm. Wir haben beispielsweise vor einigen Jahren jetzt, oder in den letzten Jahren, die Ukraine dabei massiv unterstützt, ihre gesamten Saatgutproben ihrer nationalen Genbank zu duplizieren und die Duplikate auf Svalbard einzulagern.
Am 25. Februar soll bei Ihnen in Spitzbergen die Olive einziehen. In welcher Form denn? Ist das ein Same, sind das zwei, ein ganzer Sack voll verschiedene Sorten? Was machen Sie da?
Ja, das sind mehr als 100 einzelne Saatguttütchen, müssen Sie sich vorstellen, als kleine Aluminiumtüten. In jeder dieser Tüte haben etwa 500 Samen dann Platz. Die werden dann sorgfältig getrocknet, vakuumisiert, eingeschweißt und dann sind das die Proben. Und das sind Proben in dem Fall von mehr als 50 verschiedenen alten Olivensorten und wilder Artverwandten der Olivenbäume. Das ist praktisch ein großer Teil des wichtigen Genpools der gesamten Olivenbäume. Und dieser Genpool soll geschützt werden, weil, und jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, es kommt hier gar nicht mal drauf an, die große Katastrophe. Im Feld verschwinden diese alten Sorten. Es gibt immer weniger einzelne Hochleistungssorten. Aber gleichzeitig nimmt die Gefahr durch Klimawandel, durch Überalterung der Bäume, durch neue Pflanzenkrankheiten und Schädlinge im Feld zu. Das heißt, es ist ein Kampf gegen die Zeit, neue Sorten züchterisch zu entwickeln, um Antworten auf all diese Fragen zu bekommen. Und dafür braucht man dann die gesicherten Duplikate, weil in der Natur, im Feld sind sie irgendwann verloren, weil die letzte Generation der Olivenbauern vielleicht ausstirbt, weil diese alten Sorten nicht mehr gebraucht werden. Aber trotzdem enthalten sie den genetischen Schlüssel, um möglicherweise die Antwort auf neue Herausforderungen heute oder in der Zukunft zu sein.
Die Olive zieht ein in den Saatgutbunker auf Spitzbergen in Norwegen, betrieben vom Welttreuhandsfonds für Kulturpflanzenvielfalt in Bonn, gemeinsam mit der norwegischen Regierung. Das war der Exekutivdirektor des Treuhandfonds, der Geowissenschaftler Dr. Stefan Schmitz, bei den Profis auf Radio 1. Und ich finde, Sie haben das großartig erklärt, Herr Schmitz. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Bis. Seit ein paar Wochen taucht eine Geschichte immer mal wieder auf in diversen Online-Portalen. Ich glaube, im November habe ich das zum ersten Mal gelesen. Ist ein echter Klick-Hit. Und am besten gefallen hat mir, was die Kollegen von Welt.de draus gemacht haben. Die haben nämlich eine Überschrift formuliert, die geht so: Wir streiten uns nie, warum eine Japanerin lieber ihren Chatbot Klaus heiratet. Ja, ich habe auch gelacht. Also ich meine, gut, aber es geht mir ja auch so, wenn ich mal ein Bedürfnis habe nach einem wirklich devoten Gegenüber, dann beschimpfe ich ChatGPT wegen seiner Fehler. Glauben Sie mir, kein Mensch gibt Ihnen so oft recht und entschuldigt sich so oft wie die KI. Vielleicht können KIs ja deshalb in Chats schneller emotionale Nähe zu Menschen erzeugen als andere Menschen. Denn dass das so ist, das hat Dr. Bastian Schiller nachgewiesen. Bastian Schiller ist Professor für klinische Neuropsychologie an der Uni Heidelberg. Herr Schiller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben in einem Experiment Menschen miteinander chatten lassen, fast 1000 Teilnehmer insgesamt, ne? Also gar nicht so wenig, und haben den Teilnehmern im ersten Teil nicht gesagt, dass ihr Gegenüber auch eine KI sein könnte. Aber ich meine, haben die das nicht sofort gemerkt?
Ja, das war auch eine der Fragen, die uns interessiert hat. Aber tatsächlich deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die das auch eigentlich kaum unterscheiden konnten, die Antworten.
Nun war ja Ihre eigentliche Forschungsfrage, welches Modell erzeugt ein größeres Gefühl von Nähe zu anderen Menschen? Haben Sie das dann hinterher abgefragt per Fragebogen oder auf Umwegen ermittelt?
Genau, also die Antworten waren entweder von anderen Menschen geschrieben oder von einem KI-Sprachmodell. Mhm. Und dann hat man sich diese Fragen, also persönliche, emotionale Fragen, gegenseitig gestellt. Und dann haben wir zum einen die Leute wirklich gefragt nach den Unterhaltungen, wie nahe sie sich an der anderen Person fühlen, also dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Das war das eine, also wirklich durch Befragung. Wir haben aber auch in den Antworten der Leute nochmal genauer geschaut, wie sehr sie sich da offenbaren, wie viele Emotionen sie mitteilen und so auch nochmal indirekt erfasst, inwieweit sie sich öffnen der anderen Person.
Warum ist Nähe in diesem Kontext wichtig? Weil wenn ich normalerweise bei einer Telefonhotline anrufe oder so, dann interessiert mich eigentlich nicht die Nähe zu meinem Gesprächspartner. Aber bei Ihnen hat das eine Bedeutung, ne?
Ja, also ich bin ja als Psychologe auch an Sozialverhalten, an sozialen Beziehungen interessiert. Und die Frage in der Studie war eben, ob so ein Näheaufbau, den wir ganz am Anfang erleben, wenn wir Menschen kennenlernen, wenn wir Beziehungen vielleicht auch eingehen, ob der irgendwie verändert ist oder ob der auch funktioniert, wenn wir mit einer KI sprechen.
In klinischen Zusammenhängen oder worum geht es Ihnen da genau?
Also langfristig ist das auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr interessiert, ob wir das eventuell auch klinisch einsetzen können, niederschwelligen Gesprächsangeboten oder auch vielleicht Therapie, Psychotherapie begleitend oder unterstützend. Aber dafür müssen wir erstmal auch noch ein paar ganz grundlegende Fragen beantworten, nämlich zum Beispiel die Frage, ob das überhaupt funktioniert und wie zum Beispiel auch die Information, ob das jetzt eine KI ist, mit der ich da rede oder nicht, das dann auch vielleicht nochmal verändern oder beeinflussen kann.
Das Ergebnis, das hat jetzt doch einige Leute verwundert und geschockt. KI und Mensch kommen dem Gegenüber etwa gleich nahe in ihrem Experiment. Aber ausgerechnet bei emotionalen Gesprächen kam raus, bei der KI verspürten Teilnehmer eine etwas größere Nähe. Was für emotionale Gespräche waren das?
Also es waren so zwei Bedingungen. Das eine waren eher so Smalltalk-Themen. Da hat man über seine Lieblingseissorte gesprochen oder über seinen letzten Urlaub. Mhm. Und das andere waren eben emotionale Themen. Also zum Beispiel musste man die Frage beantworten, wann man das letzte Mal geweint hat oder Informationen über die Beziehung zu seiner Familie geben. Und ja, das sind wirklich Fragen, die Emotionen erzeugen. Und wie von Ihnen angesprochen, haben wir tatsächlich gefunden, dass die KI bei den emotionalen Themen noch mehr Nähe erzeugt hat, was uns auch als Studienleiter überrascht hat. Ja.
Und weil wir in einer Wissenschaftssendung sind, muss ich fragen, was heißt denn etwas mehr, also etwas größere Nähe? Ist das bei 492 Teilnehmern statistisches Rauschen oder ein relevanter Unterschied?
Ja, naja, wir haben ja schon statistische Verfahren, die uns erlauben, das abzuschätzen, ob das jetzt ein bedeutsamer Unterschied ist oder nicht. Mhm. Das ist letztendlich jetzt kein Rieseneffekt, dass es doppelt so hoch ist oder so, aber statistisch bedeutsam, also ein signifikanter Effekt.
Ich habe ja schon zu Beginn eine Vermutung geäußert. Chatbots entschuldigen sich, Chatbots sind höflich, sind in Konflikten eher devot. Könnte das einer der Gründe sein dafür?
Das könnte ich mir theoretisch vorstellen. Beantworten kann ich das jetzt mit unseren Daten nicht. Was wir angeschaut haben, war eben die Offenbarung in den Antworten. Also wie weit man Ich-Botschaften sendet, inwieweit man emotionale Themen von sich auch preisgibt. Und das hat die KI mehr gemacht, als das die Menschen gemacht haben in ihren Antworten. Also wir haben einfach eine Software eingesetzt, die das automatisch analysiert hat. Und da haben wir gefunden, dass in den KI-Antworten mehr über Emotionen gesprochen wird, mehr Ich-Botschaften gesendet werden an die andere Person. Und das erzeugt tatsächlich dann auch bei der anderen Person wiederum eine größere Öffnung und dass mehr über eigene Emotionen gesprochen wird.
Also eine KI, die ja eigentlich kein Ego haben kann und kein Ich in dem Sinne, benutzt häufiger diesen Begriff, spricht von sich, und das erzeugt diese Nähe.
Richtig, und wir haben es sogar also nicht in diese Richtung gepromptet, also keine Anweisung am Anfang gegeben, dass sie das explizit tun sollen. Das heißt, anscheinend sind die Modelle irgendwie so gebaut, dass sie das machen. Ja.
Bisschen gruselig ist das schon, oder?
Ja, finde ich schon auch. Und trotzdem kann man sich ja auch die Frage stellen in so einer Interaktion mit einer fremden Person, ob es vielleicht nicht auch Sinn macht, sich noch ein bisschen zurückzuhalten, ne? Ob das die Menschen vielleicht nicht auch ganz bewusst tun und ja, ob das jetzt wirklich auf alle Situationen so sich übertragen lässt und so Befunde. Ich glaube, das muss man dann noch untersuchen. Ja.
Sagt Dr. Bastian Schiller. Er ist Professor für klinische Neuropsychologie an der Uni Heidelberg. Herr Schiller, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, einen schönen Tag noch.
Schönes Wochenende Ihnen.
Ja, Ihnen auch.
Danke. Tschüss. Tschüss. In Deutschland, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, in Deutschland ist Strom so teuer wie sonst nirgendwo in Europa. 30% über dem EU-Durchschnitt. CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche würde die Kosten gern senken, sagt sie. Aber nach Ansicht ihrer Kritiker ginge Reiches Netzpaket zu Lasten der erneuerbaren Energien. Jetzt haben wir den ersten Entwurf dieses Netzpaketes mal Dr. Volker Quaschning vorgelegt. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Quaschning, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie haben sich das angeschaut. Wird das denn funktionieren? Wird unser aller Strompreis sinken, wenn das Netzpaket von Frau Reiche so umgesetzt wird, wie es da steht?
Na, ich denke nein. Also das heißt, der Strompreis setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wir haben erstmal die Netzentgelte, also das heißt das, was die Netze ausmachen. Dann haben wir ja auch noch die Stromerzeugung, dann haben wir noch Steuern und Abgaben. Also die Posten sind etwa gleich groß. Bei den Steuern und Abgaben soll sich nie wahnsinnig viel ändern. Bei den Netzentgelten haben wir vielleicht eher eine Stabilisierung, aber keine Kostensenkung. Und bei der Stromerzeugung, da dominiert ja das Gas immer noch. Das teuerste Kraftwerk dominiert die Preise. Und bei den Gaskraftwerken, da denkt man ja eher dran, was auszubauen. Das heißt, wir setzen weiter auf riskantes Erdgas. Und deswegen sehe ich, dass die Risiken eher zunehmen und wir tendenziell vielleicht sogar eher höhere Strompreise zu erwarten haben als niedrigere.
Es geht in diesem Gesetzentwurf, in diesem Netzpaket, geht es vor allem um die Frage, wie das deutsche Stromnetz genutzt wird. Vor allem in Zeiten, in denen Deutschland zu viel Strom produziert. Ich nehme an, das ist dann der Fall, wenn die Sonne auf die Kollektoren knallt oder steter Wind die Windräder bewegt. Das kann ein Netz überlasten, habe ich gelernt. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Warum kann ein Stromnetz nur eine ganz bestimmte Menge an Strom aufnehmen?
Ja, die Erzeugung und der Verbrauch müssen immer im Einklang sein. Das heißt, wir müssen zu jeder Minute so viel Strom erzeugen, wie wir auch gleichzeitig verbrauchen. Das muss ausgeglichen sein. Und dann überlegen wir uns mal, wo die Probleme sind mit den Netzen. Das heißt, wir leisten uns in Deutschland den Luxus, dass wir sagen, der Strompreis ist überall gleich, in Flensburg und in München. Und dann kann ich jetzt in München aus Flensburg Windstrom bestellen, weil der halt günstig ist. Das heißt, wenn der Wind weht, dann kaufe ich in Flensburg Windstrom ein. Eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass der Strom durchgeleitet werden kann, also von Flensburg nach München transportiert werden kann. Aber dafür sind die Netze momentan nicht da. Und dann passiert was Absurdes, das sogenannte Redispatch. Das heißt, wir haben zwar den günstigen Windstrom in Flensburg, können den aber nicht nach München transportieren. Und deswegen werden die Windkraftanlagen in Flensburg abgeregelt, also abgeschaltet, werden entschädigt. Und in Bayern wird dafür ein Gaskraftwerk angeworfen, um den fehlenden Strom auszugleichen. Das heißt, wir machen das zweimal und das treibt dann am Ende halt natürlich die Kosten nach oben.
Und nun fordert Katharina Reiche in Gegenden, wo es diese Überkapazitäten gibt, also in Ihrem Beispiel jetzt in Flensburg, weniger neue Ökostromanlagen ans Netz zu schließen, vor allen Dingen auch, um dafür zu sorgen, dass weniger Entschädigungen bezahlt werden müssen. Das klingt erstmal vernünftig, oder nicht?
Naja, man kann es mal vergleichen, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja auch ein Problem mit den Kita-Plätzen. Das heißt also, die erneuerbaren Erzeugungen, die Netze, das ist so ähnlich wie Kinder- und Kita-Plätze. In einigen Gegenden fehlen die Kita-Plätze, dann kann man natürlich beschließen, dass wir dort keine Kinder mehr bekommen und warten, bis die Kita-Plätze ausgebaut werden sollen. So ähnlich ist das jetzt hier im Energiewendebereich. Wir müssen natürlich schauen, wir brauchen die erneuerbaren Anlagen, um den Strompreis ja günstig zu halten, damit wir nicht so viel Erdgas brauchen. Und wir müssen unabhängig werden von Importen. Das heißt, die Energiewende muss ja weitergehen. gehen. Da kann man nicht auf die Bremse treten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Netze ausbauen. Also in dem Fall, wie gesagt, die Kita-Plätze schaffen und nicht bei den Kindern sparen. Und deswegen sind es die falschen Instrumente.
Da bin ich komplett bei Ihnen. Aber grundsätzlich, Kosten zu senken ist ja auch nicht verkehrt. Reiche möchte Schluss machen damit, dass Betreiber von Ökostromanlagen diese Entschädigung bekommen, falls ihre Anlage wegen zu viel Strom abgeriegelt wird. Das klingt für mich auch vernünftig. Warum tragen Marktteilnehmer ihr Risiko nicht komplett selbst?
Na, weil wir keinen Markt haben. Also das heißt, es gibt ja sehr gute Instrumente, dass man hier die Kosten senken kann. Das wären mehrere Strompreiszonen. Das heißt, wir teilen Deutschland einfach mal auf in eine Zone Nord und Süd oder noch mehr Zonen. Das heißt also, der Strompreis wird dann in Süddeutschland, in München, anders ausgehandelt wie in Flensburg. Und ich kann nur so viel Strom in Flensburg einkaufen, wie ich auch transportieren kann. Das wären dann mehrere Strompreiszonen. Wir wissen, dass der Strompreis dadurch massiv fallen würde. Aber das steht schon im Koalitionsvertrag drin. Das will man nicht. Das könnte dazu führen, dass der Strompreis halt in Norddeutschland massiv sinkt, in Süddeutschland ein bisschen teurer wird. Und dagegen hat natürlich Herr Söder schon sein Veto eingelegt. Das heißt, die Instrumente, die wirklich helfen, die kommen gar nicht an den Start.
Nun weiß man ja, dass Katharina Reiche eher wirtschaftsnah agiert, dass sie ein Fan ist von Atomenergie, dass sie gern viele neue Gaskraftwerke bauen möchte. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Alternative zu diesem Netzpaket?
Naja, wir brauchen Speicher, das ist ja vollkommen klar. Das heißt, wenn die Netze überlastet sind, ich den Strom nicht transportieren kann, muss ich irgendwo hin damit. Und deswegen muss man die Speicher mehr an den Start bringen. Das heißt, dort, wo wir Überschüsse haben, muss man die Speicher anreizen. Wir können auch versuchen, intelligent zu steuern. Das heißt, wenn wir zu viel Windstrom haben, dann können wir durchaus in der Region auch Solaranlagen bauen, weil Wind und Solar, das gleicht sich einigermaßen aus. Das heißt, wenn man wirklich einen intelligenten Plan hat, das so steuert, dass man Solar- und Windenergie intelligent kombiniert, Speicher anreizt, dann kann man mit anderen Methoden das Ganze hinbekommen und vor allen Dingen mehrere Strompreiszonen macht. Dann können wir den Strompreis senken und gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien hochhalten. Das ist ja wichtig.
Sagt Dr. Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW in Berlin. Herr Quaschning, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Danke. Schönes auch. Wochenende.
Tschüss.
Tschüss. Die Antarktis, unendliche Weiten, dies sind die Abenteuer des Forschungsschiffs Polarstern, das 8 Wochen unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue... Jetzt habe ich da was durcheinander gebracht. Raumschiff Enterprise erforscht Galaxien. Die Polarstern dagegen erforscht das Meereis in der Antarktis. An Bord der Polarstern erreiche ich den Meereisphysiker Dr. Christian Haas vom Alfred-Wegener-Institut. Er ist Professor am Institut für Umweltphysik an der Uni Bremen. Herr Haas, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo sind Sie denn gerade und vor allem, wie warm ist es bei Ihnen an Deck?
Ja, wir befinden uns gerade im nordwestlichen Weddellmeer. Das ist der südlichste Teil des Atlantiks und gehört zur Antarktis. Und weil es zur Antarktis gehört, haben wir auch hier sehr schönes Meereis um uns herum. Also das Meer ist mit Eis bedeckt und es ist herrlicher Sonnenschein gerade, fast kein Wind. Ein Traumtag in der Antarktis. Es ist aber so um die minus 5 Grad.
Haben Sie schon Pinguine gesehen?
Ja, wir haben tatsächlich, vorgestern sind wir das erste Mal ins Eis reingefahren, als wir aus Südamerika, aus Chile gekommen sind. Und gleich zur Begrüßung haben wir die ersten Pinguine und Robben auf dem Eis gesehen und vorher auch schon Wale. Also das Faszinierende in dieser Gegend ist, dass trotz der Kälte und des Eises hier sehr viel Leben tobt.
Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das Eis vor allem im Norden schmilzt, das Meereis, also in der Arktis, und dass die Antarktis bislang weniger betroffen war. Ist das immer noch so?
Ja, das ist richtig. Über die letzten 45 Jahre kann man die Bedeckung der Polarmeere mit Meereis sehr genau mit Satelliten vermessen. Und tatsächlich ist es ja allgemein bekannt, dass das Meereis in der Arktis sehr stark zurückgegangen ist. Aber über die ersten 35 Jahre oder so hat sich das Meereis in der Antarktis fast nicht verändert. Davon hat man sehr wenig gehört. Aber seit 10 Jahren ist es sehr stark im Rückgang begriffen. Und das ist genau, was wir rausfinden wollen, die Ursachen dafür und was der Zustand des Eises jetzt 10 Jahre, nachdem dieser Rückgang eingesetzt hat, ist.
Wie genau machen Sie das? Also was machen Sie die nächsten Wochen an Bord der Polarstern? Welche Daten werden da von Ihnen erhoben?
Die wesentlichen Untersuchungen sind Untersuchungen der Wassersäule mit Sensoren, die wir durch das Wasser runterlassen. Da messen wir vor allem den Salzgehalt und die Temperatur, was uns Aufschlüsse darüber gibt, ob sich die Schichtung des Meeres und vor allem der Wärmegehalt erhöht hat, was den Rückgang des Eises erklären könnte. Außerdem untersuchen wir den Meeresboden, weil wir gleichermaßen die biologische Konsequenz der Meereisveränderungen untersuchen wollen auf das Leben im Wasser und am Meeresboden. Und darüber hinaus untersuchen wir aber natürlich das Eis, weil es mit Satelliten nur möglich ist, die Fläche des Eises zu beobachten, aber nicht den Zustand des Eises, also nicht die Dicke und die Eigenschaften des Schnees darauf.
Und haben Sie schon eine Theorie? Denken Sie vielleicht, dass das Eis dünner geworden ist über die Jahre?
Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, dann muss ich sagen, sieht das Eis wieder sehr dick aus. Das Weddellmeer ist tatsächlich eines der Gebiete mit dem dicksten Eis der Welt, kann man sagen. Und weil wir gerade erst am Anfang stehen, haben wir aber natürlich noch keine richtigen Messdaten jetzt, die das irgendwie zuverlässiger beantworten könnten. Aber die große Frage ist, ob die Veränderungen aus der Antarktis heraus stattfinden, also die Antarktis selber betreffen, oder ob die von Norden, von den offenen Weltmeeren kommen, von wo ja das warme Ozeanwasser in erster Linie erstmal kommt.
Die Regierung Trump hat gerade in dieser Woche CO2 und damit die Treibhausgase nicht mehr als Schadstoffe erklärt und damit jeglicher Klimaforschung die Grundlage entzogen. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie gerade unterwegs sind und ja nun auch schon seit langer Zeit daran forschen, wenn Sie sowas hören aus den USA?
Ja, das ist erschütternd, dass solche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, zumal es ja nicht nur um Klimaschutz geht, sondern auch um Bewahrung der Ressourcen. Aber andererseits macht das nicht die Wichtigkeit unserer Arbeit zunichte. Erstens mal ist es wichtig, den Zustand des Klimasystems zu untersuchen und zu verstehen, was die Zusammenhänge sind. Und zweitens mal ist es sowieso wichtig, wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen, egal was sonst irgendwo passiert. Aber durch unsere Forschung können wir auch den Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und dem Rückgang des Eises besser zeigen. Und so gesehen wird vielleicht auch Herr Trump das irgendwann realisieren.
In der Arktis, von der haben wir viel gehört, wegen Grönland, da wird ja gerade schwer aufgerüstet, auch durch die NATO. Wie ist es eigentlich mit der Antarktis? Interessieren sich die Weltmächte für den Süden weniger? Sieht man da weniger russische Eisbrecher?
Die Weltmächte interessiert sich auch für die Antarktis sehr stark und aus dem Grunde gibt es schon seit fast 50 Jahren den internationalen Antarktis-Vertrag, wo alle Länder sich auf die friedliche, nicht militärische Nutzung der Antarktis geeinigt haben und auf den Verzicht auf Rohstoffabbau. Und an diesem Vertrag wird gerüttelt, würde ich mal sagen, durch die bekannten Player. Aber momentan funktioniert das noch sehr gut, sodass die Antarktis erstens mal wesentlich friedlicher ist und zweitens weniger im Brennpunkt steht. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Antarktis so weit entfernt ist von dem Geschehen in den Industrieländern auf der nördlichen Halbkugel, dass momentan eben einfach es auch wesentlich realistischer wäre, in der Arktis was zu machen für diese Länder als in der Antarktis.
Eine letzte Frage habe ich dann doch noch, Herr Haas. 8 Wochen an Bord, was gibt's zu essen? Wie gut ist das Essen von Ihrem Smoothie? Gibt es da vor allen Dingen Fisch bei Ihnen?
Also das Leben hier ist weniger romantisch, als Sie sich das vielleicht vorstellen, wenn Sie Fischliebhaber sind. Aber wir haben eine sehr gute Küche und wir haben sehr gute deutsche Hausmannskost, aber auch internationale Kost. Wir sind ja ein internationales Team und das Essen ist sehr hervorragend. Wir haben nichts, wir vermissen nichts. Wir essen hier traditionell und vegetarisch. Und sehr frisch auch erstmal noch. Das wird nach 8 Wochen dann schwieriger. Aber die ganze Küche und die ganze Mannschaft hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung bis zum Ende der Fahrt, nur beste Sachen auf den Tisch zu bringen.
Das sagt der Leiter der Expedition Summer Weddell Sea Outflow Study. Da haben wir es dann auch nochmal voll genannt. Das ganze Programm Dr. Christian Haas, Meereisphysiker vom Alfred-Wegener-Institut, Professor für Umweltphysik an der Uni Bremen. Herr Haas, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Was kann ich Ihnen wünschen? Was wünscht man sich unter Menschen, die auf so einer Fahrt unterwegs sind? Immer
in diesem Fall können Sie uns Wasser einfach gutes Eis wünschen, durch das wir auch gut hindurchkommen.
Das wünsche ich Ihnen. Gutes Eis, Herr Haas. Gar nicht so selten kann Wissenschaft etwas beweisen, was wir uns schon immer gedacht haben. Zum Beispiel, nach dem kurzen Mittagsschläfchen fühlen sich viele sofort ausgeruhter. Aber auch die Frage, warum geht es uns denn danach besser, warum ist das so, die kann uns Christoph Nissen beantworten. Der Schlafforscher ist Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum in Genf. Herr Nissen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben in einem Experiment Probanden ohne und Probanden mit Mittagsschlaf vermessen, um vergleichen zu können. Sie hätten die auch einfach anschließend fragen können, wie geht's euch? Warum diese Messung?
Ja, wir wollten eben über diesen Bericht der Erholung hinaus genauer verstehen, was im Gehirn passiert, wie Nervenzellen miteinander sprechen und welchen Einfluss Schlaf möglicherweise auf Verknüpfungen zwischen Nervenzellen hat, die man auch als Synapsen bezeichnet.
Was passiert denn nachts im Gehirn?
Also das Gehirn schaltet die Aktivität mit dem Einschlafen etwas runter. Das Gehirn geht allerdings nicht ganz aus. Das ist sehr wichtig. Es gibt immer wieder ähnliche, wachähnliche Aktivität auch im Schlaf. Wir sprechen heute mehr von einem Schlaf-Wach-Kontinuum. Das Gehirn ist also keineswegs ausgeschaltet, sondern auch im Schlaf noch hochaktiv und zeigt bestimmte Feuermuster von Nervenzellen, bestimmte Oszillationen, die man in der Hirnstromkurve ableiten kann, verschiedene Aktivitäten auf Neurotransmitterebene und hat eine konzertierte und hochkomplexe Aktivität auch im Schlaf.
Und woran kann man ablesen, dass der Mensch, also das Gehirn, sich erholt hat nachts im Schlaf?
Das kann man eigentlich erst nach dem Schlaf dann wiederum messen über Fragebögen, über Leistungstests und eben über auch Messungen dann in der Antwort von Nervenzellen auf bestimmte Reize zum Beispiel.
Mhm. Gab es denn Zweifel daran, dass das Prinzip, was für den Schlaf nachts gilt, dass das tagsüber vielleicht nicht gelten könnte?
Ja nun, also eine 8-stündige Schlafphase oder 6-7-stündige Schlafphase kann schon andere Effekte haben als kürzere Schlafphasen am Tag. Mhm. Es gibt da Unterschiede im Bereich des Schlafdrucks, wie viel Schlafdruck aufgebaut wurde hin zur Nacht- oder zum Mittagsschlaf. Auch die tageszeitliche Einordnung ist unterschiedlich. Der Nachtschlaf ist auch gekennzeichnet durch einen rhythmischen Wechsel zwischen dem sogenannten Non-REM-Schlaf und dem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf, der auch manchmal als Traumschlaf bezeichnet wird. Und der tritt im Mittagsschlaf gar nicht auf, der auf diesen Non-REM-Schlaf beschränkt ist.
Ich persönlich brauche für meinen Mittagsschlaf in der Regel eine halbe Serienfolge. Ich schlafe nämlich gern vom Fernseher ein. Also 15 bis 25 Minuten. Ja. Sie haben Ihre Probanden 45 Minuten Mittag schlafen lassen. Ist das nicht ungewöhnlich lang?
Das ist lang. Das folgt mehr einer Studienstrategie, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt Messungen haben, die nachweisen, dass Schlaf auch mittags einen Effekt hat auf diese Verknüpfungsstärke von Nervenzellen. Und als Studienstrategie haben wir eher versucht, zunächst eine längere Schlafphase zu untersuchen, nämlich 45 Minuten im Mittel bei unseren Probandinnen und Probanden. Und es ist von der Studienstrategie her besser, hier zunächst mal Effekte zu zeigen, was wir ja gemacht haben, und dann zu fragen, sind auch kürzere Schlafphasen hier schon geeignet, von zum Beispiel 15 Minuten, als in einer Studie zunächst zu zeigen, dass es gar keinen Effekt gibt und dann umständlich weiter nach vorne zu gehen.
Mhm. Und rausgekommen ist bei Ihrem Experiment, ich nehme mal an, erwartungsgemäß, Mittagsschlaf hat eine messbare regenerative Wirkung auf das Gehirn. Ist das deutlich?
Genau, also Mittagsschlaf hat bei uns eine messbare Wirkung auf das Gehirn und eben über die berichtete Erholungsfunktion hinaus zeigen wir genauer neuronale Mechanismen. Wenn wir tagsüber neue Informationen abspeichern, verknüpfen sich Nervenzellen stärker. Wenn wir uns an dieses Gespräch erinnern, dann deshalb, weil sich Nervenzellen in unserem Gehirn stärker verknüpft haben. Das bezeichnet man als synaptische Plastizität, eine ganz entscheidende Grundlage für Lernen. Und es hat einen Preis. Über die Zeit braucht das viel Energie, Das braucht auch viel Raum. Diese Synapsen brauchen viel Raum und der Kopf ist hier nur begrenzt groß. Und das würde auch in so Sättigungsphänomene reingehen. Sie müssen sich vorstellen, das ist so, wie wenn man eine Tafel immer voller schreibt und irgendwann gar nichts mehr sehen kann. Und man braucht so einen Prozess des synaptischen Downscalings, des Resets oder der Reinigung der Tafel, wenn man so möchte, dass wichtige Informationen noch da sind, aber auch neue wieder aufgenommen werden können. Und genau dies können wir anhand von indirekten Markern der synaptischen Plastizität zeigen, dass Schlaf einerseits zu so einem Downscaling führt und Raum schafft, dass dann neue Informationen auch wieder besser abgespeichert, enkodiert werden kann.
Glauben Sie, dass diese Ergebnisse sich auch übertragen lassen auf das, was ich mal den Abendschlaf nennen würde, vor dem Nachtschlaf, wenn also Menschen vor dem Fernseher einschlafen?
Also ich denke, dass diese Grundprinzipien des Schlafs ähnlich sind. Also mit Einschlafen gehen wir in Non-REM-Schlaf und haben auch diese typischen Tiefschlafwellen, die sind auf neuronaler Ebene durch bestimmte Feuermuster in unserer Gehirnrinde gekennzeichnet, die wichtig sind vermutlich für diese Plastizitätsprozesse. Und da ist Schlaf unabhängig vom Ort oder der Zeit schon wirksam.
Aber stimmt es nicht auch, dass der Körper sich nachts dann weniger Schlaf holt, wenn ich schon Mittagsschlaf gehalten habe?
Das ist sicher ganz entscheidend wichtig, wenn wir über Schlaf sprechen, dass wir über 24 Stunden sprechen. Der Schlafbedarf ist individuell sehr unterschiedlich, so wie die Schuhgröße. Es gibt Menschen, die brauchen 5 Stunden Schlaf, andere 10 Stunden, also auch gesunde Menschen. Es gibt einen Mittelwert, der trifft aber nicht auf alle zu. Und wenn man tagsüber schläft, muss man diese Tagschlafzeit von der Nachtschlafzeit gleichsam abziehen. Das heißt, ganz wichtig ist, wenn man am Tag bereits 1 Stunde schläft, mittags oder abends, kann man nicht erwarten, dass man die übliche Schlafzeit dann nachts schläft, sondern muss das abziehen und die Bettzeit entsprechend verkürzen. Sonst kann man wach liegen im Bett nachts und sich ärgern und das Bett mit Ärger und Wachzeit verknüpfen, was gar ein Auslösefaktor sein kann, so insomnische Probleme dann zu entwickeln.
Was ist mit denen denn eigentlich, mit den Menschen, die wirklich diese insomnischen Probleme haben? Wir reden jetzt über gesunde Menschen. Für Insomnia-Patienten gelten andere Regeln, ne?
Ja, also was ganz wichtig ist, ist, dass anders als angenommen, die so chronische insomnische Störung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen den Eindruck haben, über Jahre schlecht oder gar nicht zu schlafen, ganz keineswegs durch Schlaflosigkeit gekennzeichnet ist, wie das oft dargestellt wird, sondern diese Menschen schlafen durchaus und schlafwachregulatorische Systeme sind ganz überwiegend intakt. Das ist eine sehr wichtige Message, weil das auch bedeutet, dass sie lernen können, ihren Schlaf zu verbessern durch Anpassung von Verhalten. Und eine ganz große Schwierigkeit ist, dass Menschen, die schlecht schlafen, oft diese Bettzeit verlängern und denken, jetzt habe ich schon schlecht geschlafen, jetzt lege ich mich mal heute Abend schon mal um 18 Uhr ins Bett oder um 19 Uhr und baue nicht genug Schlafdruck auf. Das ist der wichtigste physiologische Prozess, dieser Aufbau von Schlafdruck, dass wir schlafen können. Und die wichtigste Intervention in der kognitiven Verhaltenstherapie, die die Therapie der Wahl ist, ist die Bettzeit zu verkürzen, auf die mögliche Schlafdauer und Schlafdruck aufzubauen. Und dazu kann bei insomnischer Störung auch gehören, dass man auf Mittagsschlaf verzichtet zunächst und Schlafdruck aufbaut für die Nacht, um zu lernen, dass man dann doch schlafen kann und das Bett auch wieder mit Schlaf verknüpft.
Wieder was gelernt von Christoph Nissen, Schlafforscher, Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Genfer Nissen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Frösche ohne Kaulquappen. Nicht jeder Frosch war vorher eine Kaulquappe. Afrikanische Baumkröten überspringen dieses Stadium einfach. Die lebend gebärenden Lurche bringen ihren Nachwuchs als voll entwickelte kleine Fröschlein zur Welt. So sind sie vermutlich perfekt an ihr Leben in den afrikanischen Bergwäldern angepasst und nicht auf Tümpel oder Teiche angewiesen. Nur sehr wenige Amphibien pflanzen sich auf diese Weise fort.